Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
The Artist and the Pervert heißt ein neuer Dokumentarfilm, kommt diese Woche ins Kino. Ich würde super kurz zusammengefasst sagen, eine Liebesbeziehung mit interessanter Power Dynamic. Was sagen denn die beiden Filmemacher selbst? Beatrice Behn und René Gebhardt sind zu Gast. In einem Satz, worum geht's?
In einem Satz. Ich finde, dein Satz war schon ganz gut. Eine Liebesbeziehung, die auch auf einer sehr, sehr langen Phase von dem Suchen nach einer tatsächlich selbstbestimmten Art des Lebens basiert, die dann irgendwann gefunden wurde und die sehr radikal durchgezogen wird.
Okay, und René?
Ich würde sagen, es ist ein Film über die Suche nach sich selbst und radikaler Selbstentfaltung.
Und mehr über die Doku The Artist and the Pervert erfahrt ihr jetzt nach und nach in Eine Stunde Liebe. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe hier. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte steht im Zentrum der Doku The Artist and the Pervert. Die Liebe zwischen Georg Friedrich Haas, österreichischer Star-Komponist, stammt aus einer Nazi-Familie, und US-Amerikanerin Molina Williams Haas. Ihre Vorfahren wurden versklavt. Sie ist als Dozentin in der BDSM-Szene aktiv. Und Georg und Molina, die leben in einer offenen BDSM-Beziehung, in der sie seine Sklavin, aber auch Muse ist. Und die beiden lassen die Kamera in der Doku sehr nah an sich ran. Hinter der Kamera standen die Berliner Filmemacher Beatrice Behn und René Gebhardt. Bevor wir mehr über Georg und Molina sprechen, wenn man jetzt so BDSM-Doku als Label hört, da erwarten manche vielleicht so ganz crazy Sex-Szenen, aber das zeigt ihr beiden ja gar nicht. Worum ging es euch?
Uns ging es eigentlich genau um das Gegenteil. Also wir sind sozusagen die Anti-Klischee-BDSM-Doku. Wir sind sozusagen der Gegenentwurf zu 50 Shades of Grey. Ja. Das heißt, wir zeigen, wie BDSM im Alltag, wirklich wenn man das 24/7, also konstant macht, eigentlich aussieht, was eigentlich ziemlich normal ist.
Sieht aus wie viele andere Beziehungen auch.
Ja, ja,
also man
genau.
Hat da nicht so die Momente, wo man so denkt, wow, was machen die da? Sondern ja. Da geht es auch irgendwie um, wer hat in der Küche was angerichtet.
Genau, genau. Es wird natürlich auch ein bisschen sexuell und ein bisschen kinky. Also weil, wie du schon im Eingang gesagt hattest, geht es um Power Dynamics, also um die Art, wie Machtverhältnisse sozusagen anders strukturiert sind. Das ist ganz interessant, aber ja.
Und es geht um Absprachen und Konsent, dass man in einer Beziehung, ob die jetzt BDSM-Beziehung oder normale Beziehung sein sollte, es geht eigentlich immer darum, dass man so mit dem Partner abklärt, was möchte man eigentlich und was nicht.
Im Grunde Regeln, wie sie zu jeder guten Beziehung dazugehören sollten, dass man abklärt, wo sind so Grenzen und was macht man füreinander. BDSM selbst jetzt, ja, da ist eine große Spanne zwischen dominant und unterwürfig oder submissive. Und da geht es eben um verschiedene Formen von sexuellen Vorlieben. Wie würdet ihr das eigentlich definieren?
BDSM meinst du
grundsätzlich? Ja.
Ja, das ist ja so ein hervorragender Sammelbegriff für Bondage, Discipline, Sadomasochismus, Sadismus, Masochismus, Dominanz und Submission. Ich glaube, ich habe jetzt alle durch.
Die alle Kürzel benannt?
Genau, genau. Alle Kürzel einmal durch. Also eigentlich ein Sammelbegriff für Leute, die, wie man so schön sagt, alternative Sexualitäten oder Lebensstile bevorzugen, die ganz oft entweder damit zu tun haben, dass es eben ein Machtverhältnis gibt, was nicht gleichwertig ist, aber das wollen halt alle. Und oder mit bestimmten körperlichen Gefühlen und Reaktionen, die gerne auf Schmerz basieren, arbeiten und dort sozusagen ihre Sexualität ausleben. Mhm. Ganz grob gesagt.
Ganz grob. Und der Doku-Titel The Artist and the Pervert, der lässt ja im Englischen ganz offen, welches Geschlecht gemeint ist. Also wer ist hier Künstlerin oder Künstler und wer ist pervers?
Ja, das ist tatsächlich auch bewusst gewählt von uns und lässt sich ins Deutsche auch sehr schwer so übersetzen, weil da dann nicht mehr die Offenheit ist, welches Geschlecht und wer dann wirklich wer ist.
Also wer ist es denn jetzt von beiden, Georg und Molina?
Die sind beide alles, genau.
Wie beide das Leben alles halt verschwommen.
Ist, genau. Die Antwort, die wir eigentlich immer darauf geben, ist, schaut euch den Film an und dann wisst ihr es.
Und dann müsst ihr eine Idee bekommen vielleicht.
Ja. Also
es ist wirklich so, dass ja Einblick in eine Privatsphäre zu geben, eine gute Doku eigentlich immer so ausmacht. Jetzt ist aber Georg Friedrich Haas berühmter Gegenwartskomponist klassischer Musik und läuft in der Doku dann auch mal nackt durch seine Wohnung, zeigt seine sexuellen Vorlieben offen. Wie kam überhaupt diese Zusammenarbeit für die Doku zustande?
Wir haben prokrastiniert auf Facebook und Beatrice hat irgendwann einen Artikel gesehen in der New York Times, wo Georg seine Beziehung mit Molina öffentlich gemacht hat und darüber erzählt hat, dass er in einer 24/7 BDSM-Beziehung mit Molina lebt und dass er dadurch kreativ einen größeren Output hat, weil er jetzt endlich auch in einer glücklichen Beziehung lebt. Und wir fanden die Geschichte sehr spannend und haben auch die Reaktionen auf Facebook gesehen, wie schlechte Kommentare dann kamen und wie sie angefeindet wurden von Menschen, die gar nicht mehr wissen als das, was in dem Artikel steht.
Ja, und wir haben ja auch gemerkt, dass wir genauso reagiert haben am Anfang. Erstmal so, das kann doch nicht wahr sein, ein weißer Mann, der eine schwarze Sklavin hat. Was sind das für eine Scheiße? Und jetzt kommt er hier noch mit diesem Musenbegriff, der ja auch den Geniebegriff mit sich führt, der ja auch sehr kompliziert ist. Aber gleichzeitig schienen uns die beiden sehr intelligente Leute zu sein. Und da dachten wir dann so, also irgendwas muss ja da so dran sein. Das würden wir eigentlich gerne näher erfahren. Wir schreiben die einfach mal an.
Anschreiben bei Facebook?
Bei FetLife, das ist das Facebook für BDSMler. Also wir waren schon nicht so doof. Also ich habe ihn angeschrieben, weil wir uns dachten, als dominanter, älterer Mann kriegt man bestimmt nicht so viele Zuschriften, vor allem von Frauen. Ja. Also habe ich ihn angeschrieben und es hat auch super funktioniert.
Zack, ist der Kontakt da zu so einem Typen. Okay. Und dann, wie habt ihr das Vertrauen gewonnen? Weil ich meine, erstmal anschreiben und sagen, hier und übrigens, wir würden gerne über euch irgendwie was machen, einen Film.
Wir hatten uns mit denen in München getroffen, weil sie zu dem Zeitpunkt zufällig in München waren und nicht in New York und haben einen Abend mit denen verbracht und haben zu Abend gegessen und haben darüber geredet, über die Idee, deren Beziehungen filmisch darzustellen oder zu dokumentieren. Haben wir denen das auch direkt so gesagt und waren sehr offen auf jeden Fall und haben dann gesagt, okay, wenn ihr denkt, unser Leben ist interessant genug, dann können wir uns das vorstellen.
Und wie lange ging das dann, Beatrice, insgesamt, das Begleiten und Drehen und dabei sein?
Ja, also für eine Doku sehr ungewöhnlich. Wir waren 2 Wochen später, standen wir bei denen im Schlafzimmer, ohne irgendein Skript, ohne irgendeine Ahnung. Wir sind einfach hingefahren und dachten, es wird schon irgendwie. Und haben angefangen zu drehen. Und das insgesamt war das, glaube ich, ein Jahr, die wir den beiden gefolgt sind in verschiedene Städte und Länder, weil die reisen auch sehr viel. Und das war, ich fand es ganz interessant, weil die haben uns komplett die Freiheit gegeben, wir dürfen alles filmen, was wir wollen und wir hätten theoretisch sozusagen auch dabei sein können, wenn die beiden Sex haben.
Wart ihr?
Das ist die traurige Geschichte. Es gab einmal die Möglichkeit, wir hatten gerade, es war nachts um 1, wir waren total fertig und gejetlaggt, weil wir waren in San Francisco und dachten uns, ach, passiert eh nichts mehr, pack die Kamera ein und dann ging's los.
Das ist wie wenn man als Hobbyfotograf irgendwo steht und der Akku ist dann in dem Moment leer oder wie?
Ja, so ja war genau. Das. Aber deswegen, also es gibt sozusagen keine wirklich explizite Sexszene in diesem Film, weil wir haben sie, Asche auf unser Haupt, wir haben sie verpasst.
Ja, also okay, weil man könnte jetzt auch sagen, ihr wolltet dezent sein oder das Paar hat euch darum gebeten, das bitte nicht zeigen.
Ja, nee, das gar nicht, das kann gar nicht.
Es könnte tatsächlich aber auch sein, dass wenn wir die angefangen hätten, dass wir sie vielleicht nicht in den Film gepackt hätten, weil das nicht unbedingt passt oder dem etwas zugetan hätte, was wir eigentlich erzählen möchten.
Jetzt ist es ja so, dass Molina in dieser Beziehung eigentlich sagt, dass diejenige ist, die sich unterwirft und Georg dominiert. Aber wenn man eben die beiden im Alltag so sieht, bekommt man einen ganz anderen Eindruck. Zu der Beziehung und den Power Dynamics sagt Molina ein bisschen längerer Ausschnitt.
I define it as a relationship between two equal beings with an unequal power dynamic. So he and I are people and we love and care for each other very much. And he is no better than I am. He is not superior to me. In terms of our power dynamic, that's when the inequality comes into play. My capacity to eroticize doing what he wants and serving him is what makes me submissive. So my definition is that I derive erotic pleasure and fulfillment from serving him, from being obedient to him.
Also diese Liebesbeziehung ist eigentlich eine Beziehung zwischen zwei gleichberechtigten Menschen, sagt Molina ganz deutlich. Aber die Power Dynamic ist halt eben so die Frage. Also sie, finde ich ganz spannend, sagt im Grunde, ich unterwerfe mich, wenn man so will, in dieser Beziehung. Aber ich mache es nur so, dass ich dabei selber Glück empfinde. Und ich glaube, das ist so was, also sie ist ja sehr reflektiert in dem, wie sie ihre Beziehung so beschreibt. Auch wahrscheinlich, weil sie als Dozentin generell sich dem Thema BDSM auch sehr genähert hat. Was ist euer Eindruck?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist eigentlich jemand, die schon mehr als 20 Jahre lang darüber nachdenkt. Was auch damit zu tun hat, dass als sie angefangen hat mit BDSM, es so gut wie keine schwarzen Frauen gab, die submissiv waren und das offen gesagt haben. Weil das also vor allem in den USA sehr, sehr viel auch mit der mit der Race-Frage in Verbindung kommt. Und natürlich haben die eine ganze große Geschichte von Sklaverei, von schwarzen Menschen, die sozusagen da nochmal eine Rolle spielt. Und da musste sie sich, glaube ich, erstmal richtig durcharbeiten, auch für sich und ihre eigenen Traumata, die sie sozusagen aus ihrer Familiengeschichte mitgebracht hat, um an diesen Punkt zu kommen, dass sie genau weiß, wer sie ist, was sie will und dass das auch okay ist für sie. Und ich glaube, das hilft auch Georg, der ja auch aus einer ähnlichen Situation kommt, also aus einer Nazi-Familie mit sehr viel Missbrauch und der selber dann gemerkt hat, er ist ein dominanter Mann und möchte eigentlich auch Frauen schlagen, wurde aber als Kind selbst geschlagen. Das muss man erstmal auseinanderdividieren. Und dazu braucht man, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit und muss auch sehr viel drüber reden und reflektieren. Und ich glaube, das ist das Spannende an den beiden, dass die am Ende dieses Prozesses sind und jetzt genau wissen, wer sie sind und was sie wollen.
Jetzt sind die beiden eben an so einem Punkt, wo sie vieles schon verhandelt haben, sind seit 2015 verheiratet und haben ja auch schon davor offenbar einen Vertrag aufgesetzt, wie das Ganze so Master and Servant funktionieren soll. Man könnte jetzt natürlich meinen, diese Beziehung, da gibt es eine finanzielle Abhängigkeit. Molina ist finanziell irgendwo abhängig von Georg, aber man stellt sich in der Doku schon auch die Frage, naja, die Abhängigkeiten sind aber irgendwie beidseitig.
Ja, er ist tatsächlich auch sehr abhängig von ihr, weil sie sich um alles kümmert und seinen Tagesplan macht und eigentlich alles regelt wie ein Manager. Und auf der anderen Seite dieser finanzielle Aspekt, den haben die beiden ja auch in ihrem sozusagen in ihrem Vertrag geregelt. Das ist sozusagen prozentual nach der Dauer, die sie zusammen sind, Georg mehr für sie aufkommen muss, falls sie auseinandergehen wieder.
Also das ist im Grunde alles Unterhalt. Geregelt. Unterhalt
genau.
Quasi,
okay, ganz klar. Faktisch kriegt sie quasi Unterhalt, genau. Und sie bekommt mehr oder weniger ein Gehalt für ihre Managementposition.
Was ja aber auch wirklich Arbeit ist.
Ja, meine, oh
die,
ja.
Die regelt Flüge, die regelt alles.
Schon allein die Sockenfrage morgens ist kompliziert.
Also welche Farbe der Socken und überhaupt. Also vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen und überhaupt, alles wird geregelt. Eben, das Paar hat sich spät kennengelernt erst, sie sind noch nicht so lange zusammen und es dauerte zumindest auch für Georg 40 Jahre, bis er mit Molina seine dominante Seite sexuell ausleben konnte. Und in der Doku erklärt Georg zu diesem Konflikt bei seiner eigenen radikalen Selbsterkundung.
When I understood that I am dominant, this was for me really problematic, because of course I'm based on my ideology, I'm a left-wing person, I'm a feminist, and to understand that I want things which are in traditional social life against this ideology was not very easy for me. And it is for me a miracle that Molina is able to do this.
Also da hört man Dankbarkeit raus. Ein Feminist, der in einer BDSM-Beziehung seine Frau mit ihrer Einwilligung auch Gewalt antut. Beatrice, du hast ja schon angesprochen, Georg hat selbst, erzählt er in der Doku, Gewalt erlebt in seiner Kindheit. Und dann sagt er auch noch, und eigentlich bin ich als Feminist irgendwie, habe ich mich so definiert. Und dann komme ich jetzt in so eine Beziehung. Also es ist total interessant, wie die beiden eigene Verhaltensweisen reflektieren und irgendwie aufbrechen.
Ja, ich muss aber kurz einhaken, es ist nicht so, dass er ihr Gewalt antut, wie du gerade gesagt
Entschuldigung,
hast.
Entschuldigung, das ist genau, vielleicht zu hart. Nein, das ist zu hart formuliert.
Das ist genau der interessante Aspekt, der bei BDSM ganz oft ein Problem ist. Wenn man von außen drauf guckt, sieht es natürlich aus, als ob er versohlt ihr halt den Hintern und sie macht entsprechend Geräusche, weil das wehtut. Aber erstens ist das abgesprochen und zweitens würde er nie über einen bestimmten Punkt hinausgehen. Und drittens, die Geräusche, die sie macht, sind nicht wegen bösem Schmerz, sondern weil sie das sehr erotisch findet. Also das muss man an der Stelle nochmal auseinanderdividieren.
Das klingt dann übrigens auch so. Staccato, Klaps, Klaps, Klaps. Ihr habt so eine Szene drin, die geht über 2 Minuten.
Ja, und die ist geschnitten. Das ging bei 45 Minuten.
45 Minuten Klaps
auf den Po. Für alle Hörer, die es mal ausprobieren wollen, es dauert schon eine ganze Weile, bis man einen Orgasmus erreichen kann durch Spanking. Das ist nicht so schnell gemacht.
Von außen, auch ich habe jetzt, dieser Begriff Gewalt kommt schnell auf, weil man natürlich einen Schlag, also so direkt irgendwie mit Gewalt assoziiert, aber das ist ein anderer Kontext.
Es ist ein erotischer und sexueller Kontext und auch ein Kontext, der ist schwierig, glaube ich, zu erklären, wenn man von außen drauf schaut, aber es gibt sozusagen der Person, die gespankt oder geschlagen wird, auch die Möglichkeit loszulassen. Was vor allem für so Kontrollfreaks wie Molina zum Beispiel ein Moment ist, der ihr auch psychologisch hilft, weil der einfach sozusagen ein bisschen Entspannung reinbringt in diese ganze Situation. Unabhängig davon, dass es für beide natürlich noch in einem sexuellen Kontext steht.
Es war aber auch für Georg ein Prozess, erstmal das unterscheiden zu können, was Gewalt ist und was nicht. Das erzählt er auch im Film, dass sozusagen er, dadurch, dass er die Vorgeschichte hat mit seinen Eltern, die ihn geschlagen haben, er tatsächlich Probleme hatte, selber den liebevollen Akt des Schlagens geben zu können, weil er eben diese Vorgeschichte hatte.
Mhm. Und es kommen Freunde, Weggefährten, Familienmitglieder vor in der Doku, auch Experten aus der Musikszene. Wir haben es immerhin mit einem großen Komponisten zu tun. Und immer wieder steht die Frage so im Raum, was die beiden da so zu Hause im Privaten machen, okay, so zum Beispiel wie eben auf der Couch, dieses Spanken. Aber warum müssen die beiden das öffentlich machen? Was ist da die Motivation?
Ich glaube, die Motivation ist vor allem erstmal dieses Stigma, dass man nicht über sein Leben, seine Sexualität und so weiter überhaupt reden darf, aufzubrechen. Er sagt ja auch in dem Film, dass er 40 Jahre gebraucht hat, bis er sich selber das getraut hat, weil er auch keine Vorbilder hatte, die ihm gezeigt haben, dass man das leben kann und es ist okay. Einfach ein Leben zu leben, so wie man das haben will, auch wenn das nicht den Normen und den Konventionen sozusagen korrekt betrifft. Und ich glaube, für die beiden ist es halt auch ganz wichtig gewesen, das zu machen, weil die in der Bredouille waren. Sie ist offen in der BDSM-Szene unterwegs und bringt Leuten das bei. Und die beiden sind zusammen und konnten nie über ihre Beziehung sprechen, weil sonst klar gewesen wäre, dass er, der große Georg Friedrich Haas, mit einer Frau zusammen ist, die BDSM betreibt. Und dann ist ja schon offensichtlich, dass er da vielleicht mit zu tun hat. Und um diesem Gezeter hinter der Szene sozusagen zuvorzukommen und damit nicht so viel Gelaber sozusagen im Hintergrund entsteht, hat er einfach ganz klar mit offenen Karten gespielt. Aber eben auch, weil er konnte, weil er ist halt einer der wichtigsten Komponisten und ist in einer Position, wo ihn das nicht seinen Job kosten wird, wie viele andere Leute halt.
Mhm. Ihr habt ihn in Hamburg in der Elbphilharmonie begleitet. Ja. Also das ist so das Setting dieses Mannes, ne?
Das ist auch sehr spannend zu sehen, wie sozusagen alle, die dann davon wissen, trotzdem irgendwie auch ganz normal weiter mit ihm umgehen und wahrscheinlich die, die nicht mehr mit ihm arbeiten wollen, das dann einfach nicht tun.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit zwei Filmemachern, Beatrice Behn und René Gebhardt. Die beiden haben eine Doku gemacht über ein Paar, das eine offene BDSM-Beziehung hat, Georg und Molina. Und weil Georg ein berühmter Komponist ist, hat das Öffentlichmachen ihrer Beziehung auch zu vielen Reaktionen geführt. Vor allem eben durch Presseberichte wie in der New York Times wurde vor allen Dingen auch Molina Williams Haas sehr kritisiert. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie keine Feministin sei, dass sie im Grunde Rassismus befördere, patriarchale Strukturen. Und darauf antwortet Molina.
If I have something in me that makes me who I am and I say to myself, you know what, I can't realize that, I can't do that because I'm black and I can't access those things. That is exactly what racism is. It's saying, because of your race, you are not allowed to do X, Y and Z.
Also das ist ein Aspekt, den Beatrice eben schon mal angesprochen hat. Eigentlich wirft man ihr als schwarze Frau vor, wenn du mit auch noch Sklaven als Vorfahren ankommst und jetzt öffentlich sagst, hallo, ich bin sexuell gesehen auch gern mal Sklavin, das widerspricht sich doch total. Also sind die Reaktionen, die so extrem sind, verständlich?
Sie sind verständlich im Kontext des Internets, würde ich sagen. Man liest eine Überschrift und vielleicht noch den ersten Absatz und hat dann sofort sich eine Meinung gebildet. Ich kann sie nicht mehr verstehen, wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, vor allem mit ihr als Person oder irgendwie mal einen Talk von ihr gehört hat. Da gibt es ja auch auf YouTube ganz viel zu sehen. Dann nicht mehr. Ab da muss man sagen, versucht jemand hier seine Idee von Feminismus und auch seine Idee von, was Afroamerikaner machen oder nicht machen können, sozusagen über diese Sache zu stülpen. Weil sie hat schon recht, es ist grundsätzlich so, dass wenn man ihr das verbietet aufgrund ihrer Hautfarbe, dann ist das genauso ganz klassischer Rassismus. Und auch im Sinne des Feminismus, finde ich, ist das eine problematische Sache. Also man muss sich das schon in den kleinen Teilen angucken, weil es ist eine komplexe Geschichte, aber einfach zu sagen, wenn man als Frau submissiv ist und sich einem Mann sozusagen unterwirft freiwillig, dann ist man keine Feministin. Das stimmt so nicht. Mhm. Weil das ist eben eine Beziehung, wo sie ganz genau weiß, was sie tut. Und sie will das ja haben und möchte das umsetzen. Und sie bestimmt die Regeln, wo die Grenzen dieser ganzen Geschichte sind. Viel mehr als ganz, ganz viele Leute in Anführungsstrichen normalen Beziehungen jemals drüber nachgedacht haben.
Das ist sowieso der Moment, wo man in der Doku irgendwie merkt, eigentlich geht es um BDSM, denkt man erst. Und dann merkt man, das ist ja eine Reflexion über so ein Ungleichgewicht in Liebesbeziehungen generell. Und die beiden leben es halt sehr transparent oder haben es auch sehr transparent geregelt.
Wenn man alternative Sexualitäten lebt, muss man auch viel mehr drüber nachdenken, weil es nicht dieses große Rollenmodell gibt von der Gesellschaft, die sagt, so hat das zu sein. Das heißt, da muss man selber hinterfragen, während die sozusagen eher der Norm entsprechen, einfach das nachleben, was vielleicht auch durch 100 Hollywood-Filme schon vorgelebt wurde.
Wobei natürlich es spannender wäre, wenn deren Power-Dynamic genau umgekehrt wäre, ne?
Ja, aber dann wäre es ja wieder so offensichtlich. Das Schöne ist ja, dass es so, das Feedback, was wir hier bekommen haben, ist, dass Leute reinkommen mit ganz vielen Klischee-Vorurteilen, die dann erstmal ein bisschen zerstört werden und sie dann während des Filmes verwirrt sind, weil sie merken, das ist ja gar nicht so, wie sie das so dachten. Und am Ende des Filmes merken, es ist sehr, sehr komplex, so wie eben jede Art von menschlicher Beziehung komplex ist. Und die meisten Leute bemerken dann an sich selber, wie schnell sie doch Urteile fällen über Dinge, von denen sie eigentlich gar nichts wissen. Und das ist ganz spannend. Vor allem, weil wir jetzt auch schon mehrere Leute hatten, inklusive als wir in Wien waren, jemand, der ganz bitterlich geweint hat, weil er gemerkt hat, sein Leben funktioniert überhaupt nicht. Er muss das grundlegend neu strukturieren und überdenken, weil er ist eigentlich total unglücklich und will eigentlich was ganz anderes. Also wir hatten auch kleine Existenzkrisen hier und da. Und das ist eigentlich super. Also das sind tolle Momente.
Das ist vielleicht wahrscheinlich auch dadurch bewirkt, weil beispielsweise Georg so offen darüber redet, dass er so viele Jahre mit sich gehadert hat und mit seiner Sexualität. Wir hören mal rein.
Please don't waste 40 kids of your life. Accept who you are and repeat it as long as you do it with adult persons, as long as both are doing it in consent. And in love, it's good. And nobody has the right to judge it.
Also da gibt es an dieser Stelle wirklich einen Appell von Georg, bitte verschwendet nicht 40 Jahre eures Lebens, so nach Motto, so wie ich, und überlegt, wenn ihr irgendwelche Neigungen habt, solange ihr jemanden findet, der das mit Zustimmung auch machen will, eine erwachsene Person, dann so nach Motto, wirklich so ein Appell, lebt es aus. So. Also es ist fast schon, er hat so einen fast schon missionarischen Tick.
Ja, aber zu Recht, ich meine 40 Jahre und er hat ja auch vorher schon Beziehungen gehabt, die ganz bitterlich auseinandergegangen sind und die geschieden wurden, genau deswegen, weil man im Endeffekt nicht ehrlich zueinander sein konnte. Schon krass.
Das ist sozusagen, wenn man schon sich selber in einer Beziehung verleugnen muss, dann kann das auch nicht funktionieren.
Jetzt würde mich interessieren, der Film wurde auf Festivals gezeigt, in verschiedenen Ländern. Wie sahen denn bisher so die Reaktionen aus vom Publikum?
Ist schon auch recht emotional immer. Also wir haben uns am Anfang auch sehr gewundert, dass so die Reaktionen positiver waren, als wir es vielleicht gedacht hätten, weil wir nicht genau wussten, wie werden die Leute darauf reagieren. Dann haben aber gemerkt, dass wirklich eigentlich bei jedem Screening am Ende kommen Leute auf uns zu, die irgendwie dann noch tatsächlich ihre persönliche Geschichte uns erzählen müssen, weil sie das Gefühl haben, die müssen uns das jetzt auch mitteilen und haben irgendwie Redebedarf. Und das war dann schon auch immer sehr schön, das dann auch so mitzukriegen, dass der Film es schafft, wirklich auch so die Herzen zu öffnen.
Also es ist so eine, man verfällt in so eine Selbstreflexion über die eigenen Beziehungen oder Liebesstrukturen, die man so im Leben erlebt hat oder hat. Und das muss noch nicht mal irgendwie in Richtung BDSM gehen.
Nee, es geht wirklich darum, lebe ich eigentlich wirklich das Leben, was ich will? Das klingt jetzt so einfach, aber wenn man drüber nachdenkt, wird man merken, das tut man an vielen Stellen nicht. Also auch René und ich inklusive haben uns das jetzt, fragen uns das seit 3 Jahren, haben auch Dinge bei uns geändert, aber sind immer noch nicht in dieser Radikalität angekommen, wie die beiden das leben. Weil das ist schon eine wirklich existenzielle Frage, die in viele Richtungen geht. Bei manchen ist es der Job, bei manchen ist es die Beziehung. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Aber das klingt jetzt so, als ob unser Film so völlig traumatisch ist. Das ist so, die anderen Reaktionen, die wir kriegen, ist auch, es wird sehr, sehr viel gelacht dabei. Weil die beiden sind nicht nur offen, die sind auch sehr lustig und witzig miteinander und nehmen sich selber auch nicht ganz so ernst. Und ich glaube, das hilft auch immer, so die eigentlichen Sachen, die wir zeigen wollen, gut zu transportieren, weil Leute sich dann auch wohlfühlen und öffnen. Wir hatten noch nie jemanden, der gesagt hat, das war ihnen unangenehm, im Kino zu sitzen und das anzusehen. Selbst die Spanking-Szene, die genau extra so lang geht, dass man sich ein bisschen unwohl fühlt, aber nicht zu lang, wird von uns auch versucht, wieder einzufangen mit anderen Sachen, so dass man das Gefühl hat, man kann sich dem Thema, auch wenn man ganz weit entfernt ist, ein bisschen annähern und muss da aber jetzt nicht so direkt reinspringen.
Also Reaktionen vom Publikum sehr emotional, sehr positiv irgendwie auch. Wie ist das jetzt, wenn ihr den Film bewerben wollt? Wie sind Reaktionen im Netz?
Im Netz ist das besonders schwierig für uns durch die neuen Gesetze aus den USA, das Foster-Sessa-Gesetz, was sozusagen Facebook-weit greift und auf Social Media.
Also das ist ein US-Gesetz und weil Facebook in den USA sitzt, ist es im Grunde so, dass Facebook danach handeln muss jetzt.
Genau, es ist eigentlich gegen Menschenhandel und Prostitution, aber die haben das jetzt so weit gedreht, dass man kann nicht mehr über Sex reden. Man kann absolut nichts mehr zeigen. Also es geht so weit, dass wir haben zum Beispiel unser Poster zeigt die beiden in einer illustrierten Form und da sieht man ihre nackten Schultern. Die nackten Schultern führen dazu, dass dieses Poster gelöscht wird. Wir können das Wort Sex Educator nicht mehr benutzen, das Wort Kink und auch das Wort Pervert, was ja in unserem Filmtitel vorkommt, führt sofort dazu, dass wir gesperrt, gelöscht oder anderweitig sozusagen zensiert werden im Internet. Das heißt, wir können fast überhaupt nicht uns bewegen oder irgendwie über diesen Film sprechen.
Und da tut es tatsächlich auch nichts zur Sache, dass der Film FSK 12 hat.
Weil genau. Das ist so, in Deutschland
In Deutschland, ja.
Freigegeben ab 12 Jahren und dann trotzdem im Netz online diese Probleme. Wie geht ihr damit um?
Wir versuchen gerade, die Zensur zu umgehen, indem wir gucken, wie weit dürfen wir das Wort Pervert ausschreiben. Wir wissen jetzt, wir können bis nach dem V gehen und dann haben wir einen Unterstrich. Wir schreiben BDSM mit Leerzeichen dazwischen, dann kann das sozusagen nicht ausgelesen werden in dieser Art und Weise. Und ansonsten müssen wir jetzt ganz viel umschreiben. Also wir können jetzt nur noch davon reden, dass der Film eine außergewöhnliche Liebesgeschichte ist oder so und hoffen, dass Leute irgendwie verstehen, wovon wir reden. Also es ist schon ein bisschen so Orwell-mäßig, ja. Also es gibt sozusagen jetzt eine neue Art von Sprache, die wir erfinden müssen, damit wir ein bisschen durch das Raster fallen und überhaupt drüber reden können, dass dieser Film existiert und worum es in diesem Film geht.
Und das trifft jetzt nicht nur euch mit eurer Doku, sondern es trifft Sexworker, es trifft Menschen, die einfach ja über Sexualität sogar irgendwie in Chats schreiben wollen. Genau. Das geht auch nicht?
Ja, das geht auch nicht mehr. Man kann zum Beispiel keinen Sexdate mehr ausmachen in einem Chat, dann kann man auch tatsächlich gesperrt werden dafür. Also wenn man sich die neuen Facebook-Regeln mal genau anschaut, es ist wirklich, wirklich richtig krass. Und vor allem auch Dokumentarfilme, die sich damit auseinandersetzen, wie zum Beispiel Female Pleasure oder Vulva 3.0, die haben das gleiche Problem. Also wir können faktisch nicht mehr über unsere Arbeit reden.
Trotzdem, jetzt kommt er sozusagen ins Kino. Was erwartet ihr? Noch mehr Diskussion, noch mehr Reaktion?
Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, also wir hoffen uns einfach, dass Menschen ins Kino gehen und ihr Leben hinterfragen und einfach auch Spaß haben dabei und vor allem auch wirklich sehen, dass es mehrere Formen von Liebe gibt und wie man leben kann. Das wäre unser Wunsch.
Ich stimme zu.
Consent. Dankeschön. Dankeschön, Beatrice Behn und René Gebhardt, die Filmemacher hinter der Doku The Artist and the Pervert. Danke für den Besuch und eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es ist Zeit fürs Liebestagebuch. Eine neue Folge mit Cleo. Die führt ja eine offene Beziehung mit Roman, erzählt immer wieder darüber bei uns in Eine Stunde Liebe. Cleo hat manchmal Sex mit anderen Männern, manchmal auch mit Frauen. Und da gibt es eine, die offensichtlich schwer den Kopf verdreht hat.
Ich war ziemlich direkt sehr hin und weg von ihr. Also sie war halt wirklich genau so, wie es sich abgezeichnet hatte vorher auch beim Schreiben. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Und es war auch direkt eine gewisse Anziehungskraft im Raum, was ich eigentlich bei Frauen eher seltener habe oder auch seltener so interpretiere, weil ich mir da nie sicher bin, wie ist es jetzt gemeint. Aber bei ihr war mir irgendwie direkt klar, okay, das ist auch wirklich ein Flirt und das ist auch wirklich eine gute Atmosphäre einfach zwischen uns. Und wir haben uns sehr viel erzählt. Es war natürlich auch interessant, mit jemandem zu sprechen, der eben oder die eben auch eine offene Beziehung führt. Und wir kamen relativ schnell darauf, dass wir aber beide mit unseren Freunden zusammenwohnen und dass wir auch beide die Absprache mit denen haben, dass in unserer Wohnung eben nichts mit anderen Leuten läuft. Wo wir dann quasi schon vor unserem ersten großen Problem standen: Wir haben keinen Ort füreinander. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, was wir stattdessen machen können, also statt uns in einer Wohnung eben zu treffen. Und wir hatten schon irgendwie mal den Gedanken, sollen wir ein Hotelzimmer buchen. Aber das ist auch irgendwo so viel Abmachung dahinter und das würde auch einen gewissen Druck aufbauen, den ich eigentlich auch gerne rauslassen würde, weil sie eben noch nie was mit einer Frau hatte und ich möchte nicht, dass sie sich nachher in eine bestimmte Situation gedrängt fühlt, nur weil man jetzt das Zimmer bezahlt hat. Und trotzdem haben wir uns immer gerne wieder getroffen und wir sind uns auch ziemlich schnell nahe gekommen. Es endete dann meistens dabei, dass wir nachts knutschend im Park saßen, auf irgendwelchen Parkbänken, aber eben nie diesen weiteren Schritt gehen konnten, weil wir einfach nicht wussten, wohin mit uns. Und eigentlich, also es war eigentlich auch sehr aufregend, vor allen Dingen für Sonja, weil sie auch noch nie was mit einer Frau hatte. Und ich wusste am Anfang nicht so recht, okay, wie weit kann ich jetzt immer gehen und fordere ich jetzt irgendwie schon ein bisschen zu viel, aber ich habe sie dann meistens den ersten Schritt machen lassen und sie war auch wirklich, ja, wie könnte man das sagen, interessiert, das mit mir auszuprobieren oder mich da auch quasi ihre Erste sein zu lassen. Und deshalb wurde es umso tragischer, dass wir eben einfach nicht wussten, wohin miteinander. Dann ging relativ viel Zeit ins Land. Wir hatten beide viel zu tun. Sie reist sehr viel und wir haben uns irgendwann dann wieder getroffen. Und sie war kurz davor mit ihrem Freund gemeinsam im Urlaub gewesen. Und ich setzte mich zu ihr. Wir haben uns gefreut. Wir haben uns lange nicht gesehen. Direkt wieder 1000 Sachen zu erzählen gehabt. Und dann habe ich einen Ring an ihrer Hand bemerkt. Der war eigentlich nur aus Holz, also ganz schlicht und so an sich nicht verdächtig, aber sie trägt halt sonst keinen Schmuck. Und ich meinte nur so im Scherz, ist jetzt aber kein Verlobungsring, oder? Und sie dann so, doch. Ich habe ihn im Urlaub gefragt und ich war natürlich überrascht, aber auch erfreut für die beiden, weil ich mir auch vorstellen konnte, dass die wirklich glücklich sein können miteinander. Und dann habe ich gefragt, ja, okay, habt ihr denn schon einen Termin? Wie habt ihr schon Pläne? Wann wollt ihr heiraten? Und sie sagte, ja, morgen. Und da war ich erstmal ein bisschen perplex, weil irgendwie war es so, es war alles so schön bei uns gewesen und es scheiterte nur an so einem kleinen Detail und jetzt war plötzlich offenbar das Zeitfenster zu und die Chance schon vorbei. Fragezeichen, weil sie jetzt sich entscheidet, diesen Schritt mit ihrem dann Verlobten oder jetzt auch Mann zu tun. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir uns denn eigentlich noch wiedersehen würden. Und sie meinte, naja, es ist jetzt so vor Weihnachten, es ist alles sehr eng terminlich und ab Januar würde sie dann eine Weltreise starten mit ihrem Mann. Und das würde so und so lange dauern. Und irgendwie war mir dann direkt klar, gut, wir sehen uns nicht wieder. Ja, dann haben wir uns verabschiedet voneinander und ich habe ihr gesagt, dass sie gut auf sich aufpassen soll und dass es vielleicht schön wäre, wenn sie mal von der Weltreise ein Foto schickt, aber es war von Anfang an dann klar, okay, das war das letzte Mal, dass wir uns sehen und hier trennen sich die Wege.
Cleo im Liebestagebuch. Und falls ihr uns auch von eurem Liebes- und Sexleben Spannendes erzählen möchtet oder vielleicht von verpassten Chancen, meldet euch gerne mail@deutschlandfunknova.de. Das war's für eine Stunde Liebe heute. Ich bin Shani Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.